SWR Kultur. Gast vor acht.
Singen im Auto, das machen, denke ich, fast alle einmal. Aber kaum einer ist dabei so erfolgreich wie Uwe Baldner. Er filmt sich beim Mitsingen im Auto und über 1 Million Follower auf Social Media schauen ihm dabei zu. Aber das Leben von Uwe Baldner war nicht immer so unbeschwert, wie es in den Videos aussieht. In seinem Buch Singing in My Car, das gestern erschienen ist, spricht er auch über Arbeitsstress, Binge-Eating und Alkoholsucht. Wie ihm die Musik dabei geholfen hat, das alles hinter sich zu lassen, darüber sprechen wir jetzt. Er ist heute Abend unser Gast für acht. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, Herr Baldner, haben Sie heute auf dem Weg zum SWR auch schon mitgesungen im Auto?
Auf dem Weg nicht, aber auf dem Parkplatz beim SWR. Ich singe immer nur auf dem Parkplatz.
Ja, wahrscheinlich aus Gründen der Sicherheit, oder?
Genau.
Aber das heißt, Sie machen das auch, wenn Sie es nicht filmen, oder war das für ein Video?
Das war schon wieder Video, ja.
Das heißt, nur für die Freizeit wird dann nicht mehr mitgesungen?
Ich singe jede Menge nur für die Freizeit, weil ich muss die Songs ja auch irgendwann üben. Aber die Aufnahmen, also mache ich dann schon ernst sozusagen immer gleich mit Video. Also es gibt dann so den Final Cut im Endeffekt.
Über 1 Million von Followern schauen Ihnen dabei zu, wenn Sie täglich ein Video hochladen. Jetzt haben Sie auch ein Buch geschrieben und darin geht es aber nicht nur ums Singen im Auto, sondern auch um alles in Ihrem Leben, was Sie quasi zu diesem Punkt gebracht hat. Und unter anderem beschreiben Sie ja auch den Druck, unter dem Sie standen. Sie haben für die Arbeit gependelt, waren oft nicht zu Hause. Woher kam denn damals dieser Druck?
Ja, den macht man sich ja immer selbst. Ja. Und es war so, dass ich 6 Jahre gependelt bin, weil ich einfach nochmal den Beruf wechseln wollte. Und wir damals noch den Wohnort natürlich am alten Ort hatten. Und das hat dann einfach 6 Jahre gedauert, bis wir wieder untergekommen waren. Und in dieser Zeit habe ich mir jede Menge schlechte Angewohnheiten dann zugelegt, weil ich halt 3 Tage die Woche sozusagen alleine war und nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll. Und es wurde ja erst dann besser, als ich tatsächlich meine alte Liebe zur Musik, die ich in der Jugend ja hatte, da war ich ja schon Sänger in Bands, wiederentdeckt habe. Und dann ging das also mit den Videos auch los, weil ich auch Social Media technisch ja beruflich unterwegs war und habe das dann einfach ausprobiert. Und ja, von da an gab es kein Halten mehr, kann man sagen.
Ja, die schlechten Gewohnheiten, die Sie gerade angesprochen haben. Sie schreiben ja auch im Buch sehr offen darüber, also dass Sie im Discounter sich mit Süßigkeiten und Alkohol eingedeckt haben. Warum haben Sie sich entschieden, das im Buch so zu teilen?
Ja, zum einen gibt es natürlich immer viele Fragen und mein Format lässt es eigentlich nicht zu, weil ich sitze ja immer und singe, dass ich irgendwelche Dinge erkläre. Und es war mir einfach wichtig, die ganze Geschichte auch mal zu erzählen. Zum einen, um jungen Leuten auch also so ein paar Tipps zu geben für Social Media, also dass man nicht unbedingt jetzt Influencer mit viel Geld werden muss, sondern dass man einfach das nutzen kann als Kanal, um sich selber auszudrücken und die Dinge, die man wirklich liebt, auch zu tun. Und zum anderen richte ich mich tatsächlich mit dem Buch natürlich an die ältere Generation, um denen auch zu sagen, ihr müsst offen bleiben, sowohl für die Jungen als auch für Einflüsse, als auch für eure eigenen Interessen und neue Dinge entdecken, weil dann habt ihr einfach mehr Spaß im Leben. Das war mir sehr wichtig, einfach nochmal rüberzubringen und an meiner eigenen Geschichte hier auch Auswege zu zeigen, wie man aus so Lebenskrisen wieder rauskommen kann, ohne jetzt, sagen wir mal, hier den Alleinvertretungsanspruch für Lösungen irgendwie anbieten zu wollen. Aber meine Geschichte ist meine Geschichte und ich denke, der ein oder andere hat da Spaß dran, das zu lesen und vielleicht gibt es auch so einen Impuls.
Ja, das Buch liest sich aber stellenweise auch so ein kleines bisschen wie so eine Entschuldigung. Also zum Beispiel an Ihre Familie, an Ihre Frau. Mhm. Wie sind Sie denn damals an den Punkt gekommen, dass Sie jetzt so reflektiert sagen, damals habe ich eigentlich meine Rolle in der Familie nicht richtig erfüllt?
Ja, es hat natürlich mit der Arbeit sehr viel zu tun. Ich bin eigentlich begeisterter Workaholic immer gewesen. Ich habe ja Journalismus gelernt. Das heißt, der Journalist an sich hat eh schon einen Job, wo man nicht auf die Uhr schaut. Ja, und das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Und das habe ich dann zum einen, habe ich die Zeit dann natürlich für den Beruf gebraucht. Zum anderen war dann dieser Erholungsstress, hat meine Frau immer zu mir gesagt, du bist im Erholungsstress am Wochenende, weil ich natürlich für mich in Anspruch genommen habe, dann irgendwann auch mal wieder runterzukommen und nichts zu tun. Aber wenn man eine Familie hat mit 3 Töchtern, dann gibt's halt immer irgendwas, ja. Und ich habe mich dann so ein bisschen abgeschottet, einfach um meine Ruhe zu haben oder weil es mich halt überfordert hat letztendlich. Also durch diesen durch diese Gesamtkonstellation. Und da hat mir was gefehlt, einfach so diese 5 Minuten im Auto, wo man total für sich ist, wo man sich auch kreativ verwirklichen kann. Und das habe ich, als ich das dann entdeckt hatte, waren auch die anderen Probleme plötzlich viel kleiner.
Aber Sie schreiben ja auch, dass Sie Ihre Liebe zur Musik in der Jugend, die Sie ja da schon stark hatten, so ein bisschen vergessen haben in der Zwischenzeit. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, das Vergessen geht ganz schnell, ja, wenn man halt andere Dinge tun muss und man sich noch für viele andere Dinge interessiert. Also eins meiner großen Probleme im Leben ist einfach, dass ich mich für ganz viele Dinge begeistere. Ich begeistere mich auch für Literatur, ich begeistere mich für Politik und gesellschaftliche Themen. Und natürlich am Ende doch auch schon für die Familie oder für unsere 2 Hunde und was weiß ich nicht alles. Und insofern ist es natürlich relativ leicht, das dann zu erleben, dass manche Dinge einfach hinten runterfallen und man sie auch nicht vermisst. Das war dann bei mir schon sehr, sehr lange so, während des Studiums vor allem und dann danach beim Berufseinstieg. Bis dann irgendein Kollege kam zum Beispiel und gesagt hat, hier, guck mal, Radiohead. Ja? Und ich so, was ist das? Kenne ich nicht. Und war dann fasziniert. Und dann habe ich wieder das umgekehrte Verhalten. Dann muss ich mir das erschließen komplett und dann tue ich nichts anderes mehr. Und so ist es beim Singen ja auch. Also ich mache das ja schon seit 2018 und mache es fast jeden Tag. Und da bin ich dann schon eisern, wenn es mir Spaß macht und wenn ich so ein Erfolgserlebnis haben kann.
Und die ursprüngliche Liebe zur Musik, also Sie sind ja in Backnang aufgewachsen. Wie viel Rock'n'Roll war da um Sie rum?
Ja, ich bin in Schwaben aufgewachsen, da gab es kein Rock'n'Roll, da gab es auch kein Internet und da musste man sich die Platten alle selber kaufen. Ich habe dann schon als relativ junger Mensch angefangen zu arbeiten und habe mein ganzes Geld in Schallplatten investiert und habe dann in den ersten Bands, in denen ich gesungen habe, auch die Musikgenres mir so ein bisschen erschlossen, die mir besonders liegen. Also da war zum Beispiel der Blues dabei, den man ja durchaus auch als Wurzel von Rap und der Hip-Hop-Kultur sehen kann, die ich ja dann später wiederum im Auto für mich entdeckt habe. Und das sind dann so ganz witzige Linien, sage ich mal, im Leben, wo dann auch eine Unterbrechung ist, aber man kann dann eben wieder anknüpfen.
Und als Sie die Liebe dann wieder gefunden haben zum Singen, zur Musik, man könnte jetzt auch sagen, man kann ja auch allein im Auto singen. Warum haben Sie sich dafür entschieden, dass so viele Menschen dran teilhaben zu lassen?
Ja, das hatte 2 Gründe. Zum einen bin ich halt ein extrovertierter Typ und kriege halt gerne Feedback. Und dann habe ich gedacht, naja, was kann schon passieren? Im schlimmsten Fall wirst du halt ausgelacht und dann lässt es halt wieder. Und der 2. Grund war eben ein beruflicher Grund, weil ich im Social-Media-Bereich dann tätig war und einfach diese ganzen Plattformen sowieso ausprobieren musste.
Herr Baltner, was war das dann für ein Gefühl, als Sie das allererste Mal ein Video hochgeladen haben, in dem Sie in die Kamera gesungen haben?
Ja, hauptsächlich Neugierde, würde ich sagen. Ja, und wirklich dieser Wunsch, dann auch Feedback zu bekommen, der war von Anfang an da. Ich hatte damals irgendwie 300 Follower, die ich zum Großteil noch persönlich kannte und habe dann gehofft, dass die das sehen und dass die mir dann irgendwie einen Kommentar schicken oder sowas.
Und kam die Rückmeldung, die Sie sich gewünscht haben?
Ja, das war am Anfang natürlich sehr spärlich und dann musste ich auch so ein bisschen Werbung machen, direkt sozusagen. Also Leute ansprechen und sagen, hier, guck mal, wie findest du das? Kann man das machen? Soll man das machen? Dann habe ich eben Anfragen bekommen, das wurde dann immer mehr und ich habe immer das so gemacht, dass ich, wenn sich jemand ein Lied gewünscht hat, dass ich den Wunsch auch erfüllt habe. Und so kam das dann, dass sich das verbreitet hat, weil die dann wiederum mit ihren Freunden diese Songs geteilt haben und gesagt haben, schau mal, der hat mein Lied gesungen oder das, was ich mir gewünscht habe. Und dann war so dieses Wunschkonzert, in Anführungszeichen, war dann eben so der Impuls, um dann immer noch zuzulegen.
Das ist ja schon ein cleveres Konzept und Sie arbeiten ja auch im Social-Media-Bereich. Welche Rolle spielt denn Strategie auf Ihrem Kanal? Also wissen Sie so genau, was gut ankommen könnte, welche Lieder?
Ja, mit der Zeit professionalisiert man sich, sage ich mal. Am Anfang habe ich natürlich auch hauptsächlich Songs gesungen, die ich eben aus der Jugend kannte. Ich sage mal, Queen ist immer noch meine Lieblingsband und Freddie Mercury mein Lieblingssänger. Und dann kamen die natürlich dran und es kam auch Bob Dylan dran und ganz viele andere Dinge, die ich halt einfach selber toll fand. Aber diese Wünsche waren von Anfang an auch so das, was mich begeistert hat. Ja, weil natürlich die Leute sich dann gemeldet haben, wenn ich ihren Song gesungen habe. Das war der Antrieb und das mache ich bis heute so. Und dann gibt es eben über die Plattform die Möglichkeit, auch rauszufinden, welche Songs gerade viral sind, wie man so schön sagt, oder steil gehen. Ja, und da orientiere ich mich dann schon auch noch ein bisschen dran. So ging das auch mit dem Rap letztendlich dann los, dass ich angefangen habe zu rappen, weil das einfach eine Kultur, die Hip-Hop-Kultur so war, dass die alle anderen Musikstil so ein bisschen vereinnahmt hat und sehr dominant war. Und dann kam ich über diesen Emo-Rap, also so dieses auch wirklich eher lyrische, sehr emotionale, kam ich dann in dieses Rap-Thema rein.
Ja, der wirklich ganz große Erfolg kam ja dann eigentlich auch, als sie nicht nur gesungen, sondern auch gerappt haben. Und vor allem, als der Rapper Drake dann ein Video von ihnen geteilt hat, da hatten sie auf einen Schlag quasi 300.000 mehr Follower auf dem Kanal. Was ging ihnen denn da durch den Kopf, als sie die Zahlen gesehen haben?
Ja, das kann man sich ja vorstellen, da ist man erstmal vollkommen platt. Ich hatte ja überhaupt nicht damit gerechnet und hatte auch diesen viralen Effekt so noch nie erlebt. Und es war dann aber tatsächlich so, dass die Leute einfach geströmt sind und das alle cool fanden. Und das Feedback war so zum Teil, was macht der Opa da noch so mit Smiley und Lach-Emojis, und zum anderen auch cool, dass der sich das traut. Ja, also dieses Trauen war, glaube ich, auch so immer so ein Impuls. Ja, und natürlich die, dass man diese Kultur und diese Musik einfach kennt und schätzt. Ja. Das war dann auch noch so ein bisschen ausschlaggebend, und dann saß ich da und war völlig baff. Ja.
Ja, wir können Sie jetzt ja nicht sehen, weil wir nur sprechen, aber Sie sind ja jetzt vom äußeren Erscheinungsbild, würde ich sagen, nicht vielleicht der Typ, wo man denken würde, der hört auf jeden Fall Hip-Hop, oder?
Ja, natürlich nicht. Ich nehme ja die Songs meistens morgens im Auto auf und dann bin ich auf dem Weg ins Büro und habe zum Großteil immer Anzüge an. Manchmal schmeiße ich mich auch in den Hoodie, und was ich immer aufhabe, ist die Cap sozusagen als Erkennungszeichen, also die Schirmmütze. Aber auch da entwickelt man sich ja weiter letztendlich. Ja? Also dass man auch auf sein Äußeres ein bisschen besser guckt, dass man auch an der Performance sozusagen arbeitet. Aber man würde es nicht mir ansehen letztendlich. Und das ist, glaube ich, genau das, was den Reiz der Videos auch ausmacht. Also man hört ein Lied, was man kennt, und ist dann völlig überrascht, weil da irgendein Opa im Auto sitzt und dazu singt.
Sie gehen jetzt ja bald in Rente. Was kommt denn als nächstes? Singen Sie weiter? Und singen Sie vielleicht woanders? Im Wohnmobil, auf Reisen?
Das ist ein guter Hinweis. Das könnte ich eigentlich dann könnte ich umswitchen aufs Wohnmobil. Wenn wir mehr Zeit fürs Wohnmobil haben, dann auf jeden Fall. Aber was ich vor allem möchte, ist immer auch ein bisschen besser werden noch, und zum anderen nochmal internationaler zu werden, weil ich glaube, es gibt eben so Musik, wie ich die Musik aus Nigeria entdeckt habe oder diese Afrobeats, ja, dass es da noch andere Musikrichtungen gibt, von denen ich noch gar keine Ahnung habe und in die ich mich auch noch reinknien möchte. Und ich glaube, Musik ist eine unglaubliche Bereicherung, egal welche Art, fürs Leben, für den Alltag, kann einem eigentlich alles so ein bisschen schöner machen und die Welt schöner machen. Und da möchte ich einfach noch tiefer eintauchen.
Ist auf jeden Fall eine Inspiration, heute vielleicht mal wieder zu singen. Wir haben mit Uwe Beitner gesprochen, dem Mann, der mit Car-Karaoke-Videos im Internet berühmt geworden ist. Sein Buch Singing in My Car ist gestern erschienen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.